beschäftigen soll uns so ein wenig dieser Sonntag, der dritte Sonntag in der Passionszeit. Und Passionszeit ist ja diese Zeit, die wir jedes Jahr haben in unserem Kirchenjahr und wo wir uns jedes Jahr fokussieren auf Jesus in dem, was er für uns getan hat. Er war bereit zu leiden. Er war bereit, für uns den Kopf hinzuhalten. Ich sag mal so platt, die Suppe auszulöffeln, die wir uns mit unserer Sünde eingebrockt haben. Und das nicht, weil er irgendwie gezwungen war dazu, sondern weil er sich aus freiem Herzen dazu entschlossen hat, aus Liebe zum Vater und Liebe zu uns beiden. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, ein Gott, der sich zu Tode liebt, um uns aus dem Tod zu erretten und hineinzubringen in Leben mit Ewigkeitsqualität. Das wollen wir im Blick haben, das wollen wir jedes Jahr wieder neu fokussieren. Und darum geht's in diesen Tagen. Und der Name des heutigen Sonntags hat mich in diesen Tagen so ein wenig fasziniert. Christiane hat es ja schon gerade gesagt, Oculi, so nennt man diesen Sonntag, so ganz einfach übersetzt Augen. Und dem liegt ein Wort zugrunde aus dem Psalmen von David, Psalm 25, auch das haben wir gerade schon mal gehört. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. David macht deutlich, ich bin im Blickkontakt. Stets habe ich Gott vor Augen. Und eigentlich wollte ich jetzt so beginnen und dich fragen, wie ist das eigentlich mit dir? Worauf bist du fokussiert? Was hast du vor Augen? Aber dann hat Gottes Geist mich heute Morgen eigentlich an ein Bibelwort erinnert, wo es deutlich wird, hey, es geht jetzt gar nicht mehr um dich zuerst oder um euch, sondern lasst uns mal drauf gucken, worauf hat Gott seine Augen gerichtet? Was schaut Gott an? Also wir können sicher sein, Gott ist gegenwärtig. Und wir können sicher sein, Gott sieht dich mit deiner Geschichte durch all die Jahre, Jahrzehnte rückwirkend. Und er sieht die Geschichte deines Lebens auch im Blick auf die Zukunft. Er hat dein Leben im Blick, im Gesamten. Und heute Morgen ist er hier und schaut dich an. Und wonach schaut er? Es gibt ein Wort im 2. Chroniker, dort heißt es, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also Gott geht jetzt durch die Reihen und da stellt er einfach vor, dass er vor dir stehen bleibt und er sagt dir immer wieder, er schaut nicht das, was vor Augen ist, er schaut das Herz an. Und jetzt steht er vor dir und schaut in dein Herz und was entdeckt er? Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns irgendwo und irgendwann dem stellen. Wie stehen wir zu Gott? Und wie intensiv ist unsere Beziehung zu diesem Gott? Also auf ihn sehen, stets auf ihn sehen, das hat schon was mit der Ganzheit des Herzens zu tun. Das ist ein Blick aus Liebe, das ist nicht ein ängstliches Sehen, sondern diese Sehnsucht, mit diesem Gott zusammen zu sein, heute, morgen bis in Ewigkeit. Und Gott sagt, diese Leute, die diese Sehnsucht haben, diese Leute, die so ausgerichtet sind, die sollen mich erleben als starken Helfer, als einen, der rettet, als einen, der uns nicht alleine lässt. Ich habe mir das überlegt, durch all die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, wo Gott schon die Erde durchstreift mit seinen Augen, wie viele Leute wird er gefunden haben, die ungeteilten Herzens auf ihn ausgerichtet waren? Ich habe den Eindruck, eigentlich nur einen. Da war nur einer, der das gelebt hat, ungeteilt. Und wir haben heute Morgen schon eine ganze Menge gehört von diesem Jesus. Und von daher ist das auch so gar nicht zu verwundern, dass das Herz des Vaters frohlockte, als Jesus sich taufen ließ. Da ging der Himmel auf und der Geist Gottes kam sichtbar in der Gestalt einer Taube runter. Und der Vater sagte, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wow, das ist der eine, der ungeteilt sein Herz auf mich ausgerichtet hat und das tut, was ich möchte, aus Liebe. Oder auf dem Berg der Verklärung, nicht kurz vor seiner Kreuzigung, als Jesus das im Blick hatte, da ist das Kreuz vor ihm. Da begegnet er auf diesem Berg dem Mose und dem Elia und sie reden über den Ausgang, den es haben wird in Jerusalem. Und wieder tut sich der Himmel auf. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Er ist der eine. Aber nichtsdestotrotz durchstreift Gott auch heute Morgen diese Welt mit seinen Augen und sucht Leute mit ungeteilten Herzen. Vielleicht ist es in dieser Richtung, die ungeteilt schauen auf diesen Jesus. Nein, wir beide müssen nicht das und können auch nicht das tun, was Jesus getan hat. Aber wir beide sind aufgefordert, im Glauben diesen Jesus in den Blick zu bekommen, um das anzunehmen, um das dankbar aufzunehmen, was Jesus getan hat, was er heute tun will und bis in Ewigkeit dann tun wird. Bist du in Kontakt mit diesem Jesus? Von dem Apostel Paulus lesen wir im Galaterbrief, dass er den Galatern sagt, ich habe euch Jesus vor Augen gemalt, mit Worten. Und zwar Jesus als den Gekreuzigten. Und wir lesen im Korintherbrief, dass es der Geist Gottes ist, der uns Jesus, die Herrlichkeit Jesu zeigt. Und Paulus sagt, wenn wir dann Jesus anschauen, also dieses Bild, was Gottes Geist uns mit Worten malt, wenn wir die Herrlichkeit Jesu anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Also was wir anschauen, prägt uns und hat die Macht, uns zu verändern. Das merkt ihr, wenn ihr euch irgendeinen Scheiß anschaut. Das macht was mit dir, vielleicht unmerklich. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr Jesus anschaut. Und dass es Jesus ist, der euch verändert. Das haben wir ja auch gerade gesungen. Ne? Jesus, wir sehen auf dich. Wir entdecken deine Liebe gerade dort am Kreuz. Und das ist es, was uns verändert. Wir haben gerade gehört, der Victor hat letzte Woche gepredigt hier über die Größe und die Allmacht Jesu. Einige waren mit Sicherheit von euch hier. Wer hat denn nach diesem Gottesdienst im Laufe der Woche da noch drüber nachgedacht? Wer hat sich fokussieren lassen auf die Größe und Allmacht Jesu? Und das mit reingenommen in seinem Alltag, mit den kleinen und großen Wellengängen. Seid ihr dabei? Ungeteiltes Herz. Jesus sagt, die Leute werden meine Hilfe erleben. Wenn ich das Bild mal so nehme, der Geist Gottes nimmt Worte der Bibel und malt uns Jesus vor Augen. Dann habe ich mich heute Morgen gefragt, also Gott ist ein bunter Gott, ne? Also wenn ich in seine Welt hineinschaue, diese Vielfalt, diese Farben, jetzt wird es hier wieder Frühling, die Blüten, die raufgehen, die Magnolienbäume, die du da schon wieder siehst, toll! Und Gott ist groß, Gott ist herrlich. Und wenn der Geist Gottes Worte nimmt, um uns Jesus vor Augen zu malen, das ist das kein Schwarz-Weiß-Bild. Dann ist das nichts Farbloses. Und ich habe mich gefragt, wenn die Worte der Bibel wie Farben sind, wie viele Farben findet denn der Geist Gottes in meinem Herzen, die er gebrauchen kann, um mir jetzt Jesus zu malen? Wie viele Worte sind da verankert? Was liest du? Wo kann Gottes Geist ansetzen in deinem Leben und dir mit den Worten, die in deinem Herzen sind, die du kennst, die du gehört hast und weißt, Jesus vor Augen malen? Ich glaube, unsere Bilder von Jesus, von Gott sind manchmal wirklich schwarz-weiß oder nur farblos. Und ich möchte jetzt einfach in den nächsten Minuten, und ich hoffe, ich überfordere euch nicht, einfach nur so ein paar Farbkleckse aus der Bibel rausnehmen und sagen, guck mal, das ist Gott. So ist Gott. Und mir ist sehr wohl bewusst, einer, der jetzt nicht Jesus sehen will, dem wird es jetzt sehr langweilig. Aber dann weißt du mindestens, dass du da mit Jesus noch nicht viel am Hut hast. Und das kann dich vielleicht noch herausfordern. Es lohnt sich, Farben in den Blick zu bekommen, die Gottes Geist gebrauchen möchte, damit Gott lebendig wird in deinem Alltag. Bleiben wir bei diesem David stehen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich habe mich gefragt, Kerl, was hast du denn gesehen, als du auf den Herrn gesehen hast? Da war Jesus ja nicht mit ihm irgendwie unterwegs. Ich habe euch ja gesagt, ich bin mit David unterwegs und mich fasziniert dieser Mann mit seiner Ehrlichkeit und seiner Transparenz, wie er aus seinen Erlebnissen Gebete macht und sie zu Liedern veröffentlicht. Und wir können von diesen, gut, die Juden singen sie oder die Reformierten auch, die haben jeden Psalm vertont. Sie werden bis heute gesungen und du siehst ihm ins Herz. Und das war ein Mann mit Schwierigkeiten ohne Ende, innere Schwierigkeiten, äußere Schwierigkeiten. Nehmen wir mal so einen Psalm 13. Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen? So dieses Gefühl, ich bin in Schwierigkeiten und Gott, du schaust nicht hin. Wo bist du? Juckt dich das überhaupt nicht? Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Das kann dich wund machen. Und dann schaust du in deine Seele. Wie lange sollen mich die Sorgen quälen? Soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Das ist ja oft das Problem mancher, dass man diese Blickrichtung eben nicht auf Gott hat, weil man hat den Eindruck, Gott kümmert sich sowieso nicht, sondern man schaut in sich, diese ganze Gefühlslage, wo man wund ist an der Seele. Und dann reißt sich das immer tiefer. Du hast natürlich auch die Chance, um dich herumzuschauen. David macht das. Wie lange, merkt ihr mal, wie lange noch dürfen meine Feinde mich bedrängen? Er schaut in sich, es war nichts Ermutigendes, er schaut um sich. Hat ihn fertig gemacht. Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir die Antwort, du mein Gott, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Oh Gott, lass mich wieder sehen. Lass mich inmitten all der Krisen und Gefühlslagen dich sehen. Und dann endet dieser Psalm, ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist. Und ich merke, dass dieser Mann ganz bewusst nicht stehen bleibt. Er hat das im Blick, was in sich ist, was in ihm ist. Er hat es im Blick, was um ihn herum ist. Und er bleibt in seiner Gefühlslage nicht stehen, dass Gott gegen ihn wäre, sondern er ringt sich durch mit all dem, was er weiß, mit all dem, was er schon erlebt hat. Und er bittet Gott, schenke, dass ich wieder sehen kann, dass es hell wird. Und dann bricht's aus ihm raus und er jubelt. Und er nimmt die ganzen Psalmen, die dann immer wieder deutlich machen, dass er wusste, auch wenn er sich das nicht fühlte, dass Gott ihn anschaut. Dass Gott ihn gnädig anschaut, freundlich anschaut. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das sagt er im Psalm 34, kurz nach großem Versagen. Leute, kriegt mit, er ist nicht gegen euch. Was soll Gott noch tun, als das, was er in Jesus getan hat? Ringt euch durch, ihn in den Blick zu bekommen. Nehmt Worte der Bibel und erlaubt dem Heiligen Geist, dass er sie gebraucht, um mit Farbe euch Gott zu malen. Und dann bin ich fasziniert, was für Bilder der Heilige Geist im Leben von David gemalt hat, wie David in seinem Psalm immer wieder deutlich macht, Gott, du bist für mich wie eine Burg, du bist wie ein starker Fels, du bist mein Zufluchtsort. Unter deinen Fittichen, da kommt das Bild vom Adler oder vom Vogel, bin ich geborgen. Also wie ein Baby an der Mutterbrust zur Ruhe kommt, komme ich bei dir zur Ruhe. Und du merkst, wie vielfältig die Bilder sind, die David vor Augen hatte, wenn er auf den Herrn schaute. Und wie farblos, wie eintönig, wie sprachlos wir oft sind, wenn es darum geht, wie siehst du Gott? Wie erlebst du Gott? Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer mal wieder davon reden. Aber auch in den Phasen, wo wir nichts erleben. David hatte die Bilder Gottes vor Augen und er konnte warten. Ich hoffe, ich harre. Immer wieder diese Betonung. Sind wir dabei? Selbst, dass man mit Gott reden kann, war für David nicht selbstverständlich. Also wir sind ja oft gefährdet, dann machen wir uns Bilder. Wir machen uns Bilder von Gott, wie wir ihn gerne hätten. In seiner Pfingstpredigt redet der Apostel Petrus davon, dass David ein Prophet war. Und dass Gottes Geist durch die Worte von David redet. Und wenn er sagt, meine Augen sehen stets auf den Herrn, dann habe ich den Eindruck, er hat von Jesus mehr gesehen, als wir ahnen. Es gibt Psalmen, die genau beschreiben, wie Jesus sich fühlte bei der Kreuzigung. Und die genau beschreiben, dass dann unter ihm gewürfelt wird. Alles Worte von David. Also ich glaube, er hat von Jesus mehr gesehen, als wir ahnen. Was ich sagen will, dieser David hat sich kein Bild von Gott gemacht, wie er ihn gerne hätte. Sondern er hat dem Heiligen Geist erlaubt, ihm Gott zu zeigen, so wie er ist. Und war bereit, auch anzuerkennen, dass er keinen Anspruch darauf hatte, in seine Gegenwart zu kommen. Er sagt, wer kann vor dir stehen in deinem heiligen Berg? Nur der, der unschuldige Hände hat. Und dann kommen solche Sachen, wo er sagt, eigentlich kann ich es gar nicht, aber deine Gnade ist es, die mir erlaubt zu kommen, dich zu sehen und in deiner Gegenwart wieder ganz neu die Dinge geordnet zu bekommen. Ich möchte euch fragen, wie seht ihr Gott? Und wie erlebt ihr Gott? Wir können jetzt weitergehen. Ich möchte euch noch vielleicht mit hineinnehmen in das Erleben von Jesaja. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Jesaja 6. Das war der frömmste Mann seiner Zeit, Jesaja. Das war der Mann, der ein Herzensanliegen für Gottes Sache hatte und der vorher immer wieder predigt, wehe euch, weil er das macht, weil er das macht. Und dann erlebt er diesen Tag, wo Gott ihn mit hineinnimmt in die Machtzentrale. Hören wir kurz hin. Es war in dem Jahr, als König Ussia starb, da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron und der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Und die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig. So ist der Herr, der Herrscher der Welt. Und die ganze Erde bezeugt seine Macht. Leute, der Gott, an den wir glauben, ist kein alter, seniler Vater, der da irgendwo auf dem Thron sitzt. Ist kein Hilfloser, der sich irgendwo die Haare raufen muss. Sondern ist der Allmächtige, der regiert. Und von dem Rufen der mächtigen Engel bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Und vor Angst schrie ich auf. Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Im Luthertext, wehe mir, ich vergehe. Vorher hat er mir gesagt, wehe euch. Und plötzlich entdeckt er in der Gegenwart Gottes, wehe mir, wer bin ich? Ich bin verloren, ich brauche Rettung. Und ihr wisst, wie es dann weitergeht, dass dann Gott den Engel schickt mit einer Kohle aus dem glühenden Herd, wird er berührt und wird gereinigt. Und wie Gott dann sagt, wen sollen wir senden? Diese Welt braucht gute Nachricht. Und der, der jetzt erlebt hat, wie Gott gnädig ist, ist in der Lage dann auch zu gehen. Der dann nicht mehr von oben herabkommt und sagt, wehe euch, sondern wehe mir. Aber ich kenne den, der sich erbarmt hat über mich. Ich kenne den, der sich erbarmt über diese Welt. Und Gott sendet Jesaja. Aber ich glaube, dass er zeitlebens nicht mehr vergessen hat, wie Gott ist. Und dass er Gott vor Augen hatte. Wir können jetzt durch die Bibel schauen gehen, wie das immer wieder der Punkt ist. Täufer Johannes, seine Jünger. Und Jesus kommt und er nimmt seine Jünger und sagt, seht das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt hinwegträgt. Hatte ja auch Jesaja hinterher drauf, Jesaja 53, ne, das Lamm, das unsere Strafe auf sich nimmt, damit wir Frieden haben. Seht! Und dann geht und folgt ihm und seine Jünger wurden Jünger Jesu. Und wieder hast du beides, so diese Macht. Johannes sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen aufzulösen. Also Jesus ist nicht mein Kumpel. Ja, er ist mein Freund, das kann ich nicht richtig begreifen, wie groß dieser Gott ist, der sich herunterneigt zu mir und sagt, ich will dir Freund sein. Und doch bleibt er der Herrscher dieser Welt. Machtvoll, heilig. Christiane hat gerade Hebräer 12 gelesen, wo es darum geht, dass wir ja unterwegs sind. Gerade der Hebräerbrief macht auch deutlich, da waren Christen, die sind um ihres Glaubens willen verfolgt worden. Denen wurden das Haus weggenommen, den Job weggenommen. Hey, ich weiß nicht, wie es dir ginge, wenn du das erlebst. Du glaubst an Jesus und statt jetzt den großen Segensfülle zu erleben, kriegst du Defizite wegen Jesus. Würdest du die Faust ballen, sagen, wie kann Gott das zulassen? Würdest du um dich herumschlagen? Der Hebräer Briefschreiber sagt, ihr habt das, den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Leute, das ist eine ganz andere Dimension. Weil ihr wisst, dass ihr eine bessere Habe habt im Himmel. Weil das nicht farblos ist, was da kommt, sondern Realität und lebendig für euch. Und dann kommt dieser Auftrag oder dieser Zuspruch, jetzt schaut inmitten der Schwierigkeiten eures Alltags auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Behaltet ihn im Blick. Warum? Weil ihr seht, dass er am Kreuz Widerspruch erlitt von den Sündern. Weil er seinen Glauben nicht wegwarf, sondern um der vor ihm liegenden Freude willen durchhielt. Schaut auf Jesus, weil das euer Leben verändert. So heißt es dann am Ende, denn wenn ihr Gefahr lauft, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wenn ihr das vor Augen haltet, wie er geduldig alles ertragen hat, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Warum sind wir oft so mutlos? Kann das sein, dass wir Jesus zu wenig vor Augen haben? Es gibt gleich Kaffee. Und jetzt atmet schon mal den Geruch von Kaffee ein und Koffein wird euch beleben. Vielleicht kann Gottes Geist euch beleben an der Stelle. Habe ich da heute Morgen gelesen, wer die Worte der Offenbarung liest, vorliest und wer sie hört, wird sich freuen. Ich habe gesagt, oh Gott, das kann nicht sein. Das wird wieder bestimmt zu lang. Das ist das am Ende der Predigt und dann soll ich deine Worte lesen. Ich lasse mich drauf ein. Gott hat gesagt, wenn du jetzt liest, kriege ich Freude. Und ich hoffe, ihr kriegt auch ein bisschen Freude, weil Gott und sein Geist jetzt die Farben nehmen will, um euch Jesus zu zeigen. Johannes auf der Insel Patmos, im hohen Alter. Gefoltert, verbannt, in einer Zeit, in der Gemeinde Jesu verfolgt wurde, verführt wurde, wo er um sich schaute und das Chaos hatte. Wo er in sich schaute und sagte, ich bin der Bruder in der Bedrängnis. Also da ist Druck in mir. Kennt ihr das? Ich schaue mich um und entdecke so viele Gemeinden, dass du denkst, Gott, wie toll sind sie gestartet. Was war da für ein Wachstum und wo sind sie heute? Wir schauen in unsere Beziehungsgeschichten und merken, statt Harmonie, statt Friede, Jahreslosung, haben wir irgendwo Sand im Getriebe, Verletzungen. Dann kannst du verzweifeln. Und das fiel dem Johannes nicht so leicht, einfach zu sagen, jetzt schaue ich auf Jesus und dann wird alles gut. Am Tag des Herrn auf Patmos hörte ich hinter mir eine Stimme, wie von einer Posaune. Und als ich mich umwandte, sah ich einen, der einem Menschensohn glich. Hey, Johannes, oder wie immer du heute Morgen heißt, du schaust in die falsche Richtung. Du schaust vielleicht nach dir, in dein Herz und da sind Verletzungen und du kommst in Selbstmitleid, das reißt dich runter. Du schaust vielleicht um dich herum. Nein, dreh dich um und dann krieg mit, wer hinter dir steht. Ich wandte mich um und wollte sehen, wer zu mir spricht. Da erblickte ich 7 goldene Leuchter, die Bilder für Gemeinde, das, was ihm so viel Not machte. Und in ihrer Mitte stand jemand, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er trug ein langes Gewand und hatte ein breites, goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. In Klammern, er beschreibt Jesus. Er beschreibt Jesus als hohen Priester, er beschreibt Jesus als den König in seiner Machtfülle. Und wenn du an Jesus denkst, wen hast du vor Augen? Den in Sandalen, der auf dem Esel irgendwo einreitet? Das gehört zu Jesus. Aber Jesus heute hat, glaube ich, keine Sandalen mehr an den Füßen. Hören wir weiter. Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen des Meeres. Und er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag. Wow. Jesus ist nicht der Hilflose. Ich muss nicht ihn bestürmen, sagen, schau doch mal hin in deine Gemeinde. Krieg doch mal mit, was hier für ein Durcheinander ist. Sondern er sagt, dreh dich doch mal um und schau mal hin, ich bin mitten in meiner Gemeinde. Und ich habe das Leben eines jeden in meiner Hand. Und ich gestalte, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und als ich ihn sah, so schreibt Johannes, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, habe keine Angst, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Ich wünsche dir, dass du vielleicht heute dir noch ein bisschen Zeit nimmst, wenn Jesus nicht der Fokus in deinem Leben ist. Nimm dir Zeit und dreh dich um. Er ist da. Und krieg ihn mit in seiner Machtfülle als König, als Priester. Und krieg ihn mit als der gegenwärtig ist. Da, wo du bist, ist er und sagt, ich habe alles in der Hand, ich habe alles unter Kontrolle. Jetzt komm runter. Das nächste werde ich nicht lesen, weil ich nicht weiß, ob ihr da noch Freude habt. Kapitel 4 und 5, hast du ein Kapitel, es geht ja dann darum, was macht Jesus in der Zukunft? Gerichte und was weiß ich. Aber bevor das alles kommt, nimmt Gott ihn wieder in den Thronsaal. Er sagt, bevor du alles hier an gruseligen Dingen vor Augen kriegst, schau mich an. Und dann zeigt Gottes Geist ihm, wie Gott in seinem Thronsaal sitzt, gläsernes Meer, gewaltige Wesen, so ähnlich wie bei Jesaja. Kapitel 4. Kapitel 5, dann kommt so eine beidseitig beschriebene Rolle, 7-fach versiegelt und keiner ist da, der sie geöffnen kann. Das heißt, der die Autorität hat, jetzt das in die Hand zu nehmen, was kommen wird. Und Johannes fängt an zu weinen und sagt, das kann nicht sein, dass keiner würdig ist. Und dann sagt einer dieser Engel, nein, weine nicht. Der Löwe aus Juda hat überwunden. Der König. Und dann kommt er. Und Johannes sagt, und ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Der Löwe ist ein Lamm. Oh Gott, du bist so groß, du bist so ganz anders. In deiner Macht hast du dich entäußert und bist durch als Lamm auf diese Erde gekommen, hast gesiegt und sitzt jetzt als Lamm auf deinem Thron und bringst Gottes Geschichte zur Vollendung. Faszinierend. Johannes sagt, ich schreibe das und Jesus hat gesagt, ich soll es euch weitergeben, damit wer das liest und hört und sich danach richtet, Freude hat inmitten der Krisen. Ich glaube, es wird nicht einfacher in dieser Welt. Ich möchte euch ermutigen, mehr Leidenschaft zu entwickeln, Jesus zu sehen zu wollen, mit Jesus zusammen sein zu wollen und ihr erlebt, wie er dann runterkommt. In Klammern noch, es wird in Kapitel 5 betont, dass er mit seinem Blut Menschen für Gott erworben hat, aus allen Sprachen, Stämmen und Völkern. Und zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott und sie werden über die Erde herrschen. Gehörst du dazu? Ich finde das gewaltig. Ich ahne schon, dass manche Leute sagen, ich will gar kein König sein und kein Priester. Aber wenn Jesus sich erkauft hat und du Jesus anschaust, dann wirst du wie Jesus, so sagt Gottes Wort. Verwandelt in seine Herrlichkeit. Und er hat dich gemacht zu einem König, zu einer Königin. Und er hat dich gemacht zu einem Priester und zu einer Priesterin. Das bist du. Nun werde, was du bist, indem du dich auf Jesus fokussierst. Und du in der Lage bist, dem Lamm zu folgen. Das ist in der Offenbarung dann der Weg. Dem Lamm folgen und in den Krisen reagieren wie Jesus. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe mir wieder angewöhnt, zu beten jeden Morgen, indem ich Gott in den Blick bekomme, und zwar als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wo es mir wichtig ist, dass ich den Vater ehre als den Schöpfer und Erhalter des Universums, dass ich Jesus ehre als den Herrn und Erlöser dieser Welt, dass ich den Heiligen Geist ehre als den, der sein Volk heiligt. Und dass ich den Vater bitte, dass ich in seiner Gegenwart lebe an diesem Tag. Und das, was mich jetzt verändert im Moment, ist, jeden Tag zu beten, Herr, hilf mir, dass ich mein Kreuz heute auf mich nehme und dir folge. Ups, das habe ich nicht sonst so bewusst gebetet. Plötzlich empfinde ich manche Ereignisse in meinem Alltag anders. Mein Kreuz, was ich jetzt aufnehme. Und Heiliger Geist, heilige mich, erfülle mich mit deiner Gegenwart und schaffe, dass deine Frucht in mir reift. Das ist ganz praktisch, Gott in den Blick zu bekommen. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns Glauben leben. Ich möchte nicht nur davon reden. Ich glaube, ich habe viele Jahre, Jahrzehnte viel davon geredet. Aber davon reden ist eine Sache, das zu erleben, ist wie so ein Ausmalbild. Ne? Du kannst jetzt die Umrisse haben und beschreiben, ist auch nett. Aber wenn das Ding keine Farbe kriegt, nicht gefüllt wird mit Leben, wird es blutleer und die anderen drehen sich rum und sagen, so einen Glauben brauche ich nicht. Okay, ihr kriegt jetzt den Kaffee. Ich schließe. Gottes Augen durchstreifen immer noch diese Welt. Gottes Augen sind immer noch auf dich gerichtet. Und die Frage ist, möchtest du eine Entscheidung treffen? Möchtest du eine Entscheidung treffen, Jesus in den Blick zu bekommen? Dreh dich um. David sagt, es lohnt sich. Ich schließe mit diesem Wort aus Psalm 16. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Ja, David kennen wir. Ja, sagt er, aber das habe ich wirklich. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Und weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Ja, ich entdecke ihn jetzt in meinem Alltag. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Du, das hat Auswirkungen bis ins Physische hinein. Psychisch und physisch. Ich habe den Herrn vor Augen, entdecke es da. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand für ewig bereit. Und Ewigkeit kann heute beginnen. Ich wünsche dir das Erleben der Gegenwart Gottes und möchte mit diesem Gott jetzt noch reden. Und lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nicht müde wirst, uns immer wieder nachzugehen, uns immer wieder anzurühren durch dein Wort, durch deinen Geist, uns immer wieder neu durchbohrte Hände entgegenzustrecken, weil du mit uns zusammen sein willst und weil du alles getan hast, dass das Wirklichkeit werden kann. Und ich bitte dich für alle Verzagten und Betrübten unter uns, dass du die Augen ihres Herzens erleuchtest und sie entdecken, dass es nicht nur Licht wird um sie herum und in ihrer Seele, sondern dass du da bist als das Licht. Ich bitte dich für alle die, die irgendwo verletzt sind und wütend sind oder im Selbstmitleid hängen, dass sie dich ranlassen als den Heiland, als den Heiler und Erlöser. Ich bitte dich für uns alle, Herr, dass wir wieder ganz neu Mut bekommen. Mut, indem wir dich anschauen, dir nachzugehen, weil wir wissen, um der vor uns liegenden Freude willen, ist all das, was uns vielleicht in unserem Alltag niederdrückt, nicht zu vergleichen. Ich danke dir, dass du weiter zu uns redest. Ich danke dir, dass wir den Weg nicht alleine gehen müssen, sondern auch mit Geschwistern zusammen lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du diesen Tag, dass du auch das Miteinander nach dem Gottesdienst segnest, uns beschenkst, sodass wir uns freuen über dich und aneinander. Amen.